Und jetzt werdet ihr reden. Sonst prügel ich es aus euch raus. Und ich mach mir nicht gern die Hände schmutzig.
Okay, Achtung, Ohren zu halten, weil ich schreie jetzt nochmal ordentlich rein ins Mikro. Okay. Liebe Leute, heute geht's um Lex Barker. Aber weil, so wie die meisten Hörerinnen und Hörer da draußen, auch ich mich eher nur mit Lex Barker als Old Shatterhand auseinandergesetzt habe und mit Karl May Filmen, habe ich uns Verstärkung mitgebracht. Zum einen, also mir habe ich Verstärkung mitgebracht, zum einen den Christian, den kennt man, glaube ich, bereits, wenn man treuer Hörer ist. Hallo Christian, servus.
Hallo Olle.
Und ich habe mir auch noch einen zweiten Gast heute eingeladen und den kennt man nicht, aber er ist ein wahrer Lex Barker-Experte. Und das ist auch jemand, der mit Chris anfängt, und zwar der Christoph. Hallo Christoph, liebe Grüße in die Schweiz.
Hallo Österreich.
Grüezi. Ja, man wird es im Laufe des Podcasts herausfinden, dass du einen Schweizer Akzent hast. Christoph, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und warum wir dich heute in unseren Podcast eingeladen haben?
Ja, hallo, hier ist Christoph aus Zürich. Ich habe mich im Laufe meines bescheidenen Daseins nun schon mehrere Jahre intensiv mit Lex Barker auseinandergesetzt. Mein Türöffner war auch, wie bei Olli, Old Shatterhand. In Jugendjahren habe ihn kennengelernt, den Lex, als den Darsteller des Helden im Film schlechthin, habe mich dann intensiver mit seinem Leben beschäftigt und eine Homepage auf die Beine gestellt, die es bis heute noch gibt, auch wenn sie nicht mehr aktualisiert wird, lexbarker.net. Und ja, diese Seite wurde dann so im Verlauf der letzten 15 bis 20 Jahre zum Tummelplatz der Lex Barker-Fans aus aller Welt, besonders aus dem deutschsprachigen Raum.
Ja, feine Sache. Und wir erobern jetzt mit deinem Hinzufügen in den Podcast auch den Schweizer Markt. Ich hoffe, du wirst uns dort verbreiten, was das Zeug hält. Wir haben ja mittlerweile sehr viele englischsprachige Fans, auch deutschsprachige Fans aus der Bundesrepublik. Und jetzt auch nur den Schweizer Markt, das ist ja hervorragend. Österreicher sowieso. Ich freue mich.
Es wird ein Einschnitt sein. Ja, die Geschichte eures Podcasts muss neu geschrieben werden mit dem heutigen Tag.
Ja, lieber Christian, du machst das so gern, das, wie ich es so gerne nenne, Housekeeping. Da bist ja du Profi. Hau mal außer.
Wir haben eine Homepage, die heißt derpodcast.at. Ihr könnt uns auch auf Facebook abonnieren, teilen und ja, einfach nette Kommentare hinterlassen. Genauso bist du auf Instagram, lieber Oliver. Und wo sind wir sonst noch zu hören? Auf Spotify, auf Google Podcasts, überall, wo man sich Podcasts anhören kann. Und auch auf YouTube, weil die YouTube-Nachfrage ist mir aufgefallen, hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Monaten. Die war anfangs sehr stark, jetzt ist, glaube ich, zugunsten von Spotify und so weiter ein bisschen zurückgegangen.
Mhm. Absolut, ja. Also man kann uns auf vielen verschiedenen Plattformen einfach mal lieb haben und uns drücken und uns liken und abonnieren. Ja, starten wir rein in das Thema Lex Barker. Und ich habe, bevor wir vielleicht zu der Person, bevor wir in Medias Res gehen und über die Person Lex Barker reden, natürlich wie immer ein kleines, schönes Quiz, um reinzurutschen, vorbereitet. Und das Quiz, liebe Leute, das spielt ihr gegeneinander. Es gibt nur drei Fragen dieses Mal. Es heißt
Der Quiz. Mit dem Olli und Olli.
Lex oder Grex? Für diejenigen, die den Gregs nicht kennen, das ist ein bekannter Autor von unter anderem dem berühmten B-Western-Wälzer Mündungsfeuer. Er hat auch noch ein zweites Buch geschrieben, Präriebanditen, und mittlerweile in einem anderen Genre auch noch tätig, aber das nehme ich jetzt nicht vorweg, weil das wird auch Teil einer Frage sein. Aber es gibt nur 3 Fragen, weil ja nicht alle den Gregs kennen. Also, Frage Nummer 1.
Ich gebe mein Bestes.
Okay, also, die Antwort ist auf jeden Fall bei jeder Frage entweder Gregs oder Lex.
Ja.
Okay, er ist ein leidenschaftlicher Gin-Rommy-Spieler, Raucher,
Gregs,
und Whisky-Trinker.
Gregs, oder?
Der Christian,
Lex.
Also ich glaube, dass das für unsere Hörer total verwirrend wird mit Christian und Christoph.
Und dann mit Gregs Christian, und Lex, ne?
Wahnsinn. Der Christian, mein Freund und Podcast-Kollege, sagt Gregs und der Christoph sagt Lex, und recht haben dort der Christoph. 1-0 für den Christoph. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Super. Zum ersten Punkt. Frage Nummer 2. Wieder, es hat wieder was mit Leidenschaft zu tun. Und zwar, er ist ein leidenschaftlicher Opernfan. Gregs oder Lex?
Gregs.
Gregs.
Diesmal haben beide recht. 2-1 für den Christoph aus der Schweiz. Und die Frage Nummer 3 ist, er hat in seinem gesamten Leben niemals
Gregs
im Kartenspiel Supertrumpf Porsche verloren.
Gregs, habe ich schon gesagt.
Ich bin auch für Gregs.
Absolut richtig, ja. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob er prinzipiell nie in dem Supertrumpf-Spiel Porsche ihr wisst ja, was ich meine, oder? Wo man so die Karten gegeneinander ausspült und dann sagt, ja. 235 km/h Stich.
Gibt es in der Schweiz nicht.
Gibt es sowas in der Schweiz?
Nein, gibt es nicht.
Gibt es in der Schweiz nicht, ja. Okay, gut. Ich glaube, das hat zur Auflockerung beigetragen.
Auf jeden Fall. Das war gut.
Lieber Christoph, der Lex Barker ist am 8. Mai 1919 geboren in New York und als Alexander Critchlow Barker Jr. und verstorben am 11. Mai 1973 in New York. Du hast ja schon gesagt, was die verbindet mit dem Lex Barker. Vielleicht frage ich jetzt den Christian auch noch. Was sind so deine Emotionen oder deine Gedanken, wenn du an den Lex Barker denkst?
Ja, natürlich kommt am Anfang gleich einmal Winnetou oder beziehungsweise der Old Shatterhand ins Spiel, aber ich bin auch einer jener, die sich an Tarzan-Filme mit ihm erinnern können, beziehungsweise an zumindest einen. Ja. Das hat sich alles in meiner Kindheit abgespielt, ich weiß nicht mehr genau, worum es in dem Film gegangen ist, aber ich habe ihn als Tarzan auf jeden Fall wahrgenommen. Das ist, und dann natürlich als Old Shatterhand. Ja. Das war die wahrscheinlich, so geht es jedem, oder? Das war die tragende Rolle oder die größte Rolle, die Rolle seines Lebens, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und wobei ich muss dazu sagen, bei Winnetou und Old Shatterhand, wenn wir als Kinder gespielt haben, wollte eigentlich von meinen Freunden zum Beispiel niemand der Old Shatterhand sein, sondern eher der Winnetou. Ja.
Mhm, ja, das verstehe ich. Ich bin wahrscheinlich auch deswegen, weil eben mein Bruder und auch der Christoph unter anderem da so Gas geben haben in der Lex Barker-Thematik, dem Lex dann auch immer zugeneigt gewesen. Und,
nein, ich war eben nicht abgeneigt, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen.
Es ist so ein bisschen das Spencer-Hill-Syndrom, oder? Mag man mehr einen Spencer, mag man mehr einen Hill, lieber immer mehr so.
Ist bei so Duos Seite. Ja immer, das ist bei Duos doch oft, oder? Mike Krüger, Thomas Gottschalk.
Ja, genau, und die Frage ist jetzt, und die stelle ich euch beide, ist man, wenn man Lex Barker, oder umgekehrt, wenn man Terence Hill sympathisiert und dem Bud Spencer vorzieht, ist man dann automatisch dazu geneigt, den Lex Barker, den Bear Priest, vorzuziehen?
Du meinst, weil die Haarfarbe ähnlich ist, oder? Dass man immer nur auf einen blonden Typ steht oder auf einen dunkelhaarigen?
Vielleicht, ja, ist eine philosophische Frage eigentlich.
Dann würdest du ja, wenn ich das Bild jetzt von euch beiden sehe, ich sehe da den Christoph mit blondem Haar und dich mit dunklem Haar, dann müsstest ja du eigentlich, wenn man der Logik folgt, eigentlich mehr auf den Christoph stehen als auf dich selbst.
Ich stehe tatsächlich wirklich auf den Christoph. Das ist so ein unglaublich sympathischer Mensch. Wir würden gern wieder mal hören.
Ja. Also ich bin auch Team Terrence. Von dem her würde ich diese Theorie bestätigen. Aber wie würden wir das erklären? Sind beides Figuren oder beides Schauspieler, deren Figuren von viel Edelmut getragen sind? Vielleicht hat mich das angesprochen, weil ich...
Edelmut?
Ja.
Ich muss aber nachschauen, was das bedeutet.
Bitte, ich glaube, ich habe eh gar kein Wort der Woche eingeplant. Wollen wir mal schauen dann. Edelmut.
Edelmut.
Wort der Woche.
Gehoben. Edle Gesinnung. Okay. Mhm. Der Terrence war edler Gesinnung.
Und das sind vielleicht auch beides Figuren oder eben Schauspieler, deren Spiel sehr stark so auf Wirkung ausgelegt war, oder? Sind jetzt beides nicht so die dynamischsten, mimisch-dynamischsten Mimen, sondern eher welche, die in die Ferne starren oder blicken. Nein, eben nicht starren, sondern blicken. Ne? Ja.
Also Lex Barker auf jeden Fall, der kann in die Ferne blicken. Aber Pierre Brice genauso. Aber und der Oliver auch.
Ja, wie war das Wort nochmal, Christian? Hast du es noch offen?
Edelmut. Edelmütig.
Genau, da war nämlich die Brücke, die ich gern schlagen wollte. Edel war nämlich auch dem Lex Barker seine Abstammung. Ich habe herausgefunden, lieber Christoph aus der Schweiz. Er war ein direkter Nachkomme des Gründers der Kolonie Rhode Island, Roger Williams, und ein Nachfahre von Sir Henry Critchlow, haben wir jetzt gesagt, gell? Ehemals Generalgouverneur von Barbados. Was sagst du dazu? Hast du das auch gewusst? Oder
ja, ich habe mehrere Monate in Recherchen investiert und habe das dann auch bei Wikipedia entdeckt. Genau das, was du zitiert hast, im Originalwortlaut. Genau, richtig, ja.
Wir sind ja auch für die Wikipedia-Lesefaul da. Und von daher, eigentlich kann man sagen, die rechte und die linke Hand des Wikipedia-Eintrags.
Na, aber das stimmt schon. Genau, also er stammt aus einer Stadt, aus dem Bundesstaat in New York, eigentlich aus recht privilegierten Verhältnissen. Sein Vater war Bauingenieur, hatte eine eigene Firma. Eigentlich war das Ziel, dass der Lex die übernommen hätte. Die Pläne des Vaters und die Pläne des Sohnes divergierten, denn es hat den Lex eher in Richtung Theaterbühne gezogen und hat dann der Form halber aber diese Ausbildung zum Bauingenieur auch einmal noch begonnen, hat sie aber dann ja für die Schauspielerei an den Nagel gehängt. Aber ja, von dem her schon privilegierte Herkunft in dem Sinn, kein Mann aus einfachen Verhältnissen.
Das bestimmt nicht, und seine Ausbildung war ja auch auf einer Elite-Universität in Princeton. Er hat sportlich war er sehr versiert, das merkt man ja auch, wenn man ihn als Schauspieler verfolgt. Und da sind wir wieder bei der Terrence Hill-Ähnlichkeit. Sport, also der Lex Barker, wie der Terrence Hill ja auch, da ist wieder die Parallele gegeben, war ja, und das merkt man auch, wenn man ihn als Mime, wie du es so schön ausgedrückt hast, beobachtet, dass er einfach ein sportlicher Typ ist. Und sportlich hat er ja auch in College-Zeiten, ja, was hat er Erfolge gehabt oder zumindest war er sportlich irgendwie betätigt?
Ja, ich glaube, er war da in Sportvereinen, in den College-Vereinen aktiv. Football, Schwimmen, Reitsport sind so drei Felder, auf die ich gestoßen bin, oder Disziplinen, in denen er engagiert war, ja. Ja, und sicher, sein Engagement als Tarzan, aber dann auch in diversen weiteren Heldenrollen haben ihn da, da waren seine Physis sicherlich nicht hinderlich.
Absolut, genau. Und du hast das vorher schon vorweggenommen. Er hat die Ausbildung, die College-Ausbildung frühzeitig abgebrochen, um am Broadway sein Glück zu versuchen. Und das ist ihm in gewisser Hinsicht auch gelungen. Also ab 1940 sind wir jetzt ungefähr, macht er den Sprung zum Broadway. Und was warst du da? Hat er da, welche Engagements hat er da so ergattern können?
Also er hat in Shakespeare-Stücken gespielt und, das ist besonders bemerkenswert, hat eigentlich einen recht prominenten Förderer gehabt, dazumal nämlich Orson Welles.
Das ist mal neu, das habe ich nicht groß.
Er hat in mindestens einem Stück, das Orson Welles inszeniert hat, am Broadway gespielt. Und so diese zwei Erlebnisse, Shakespeare und Orson Welles, das sind auch Dinge, die er später gerne betont hat, in Zeiten, wo er natürlich aufgrund seiner seiner Rollen in Unterhaltungsfilmen ja jetzt nicht unbedingt als Charakterdarsteller besprochen wurde in der Öffentlichkeit, dass er da doch immer Wert drauf legte, darauf zu verweisen, dass er eigentlich schon auch für das ernste Fach und für etablierte Kulturschaffende in Erscheinung getreten ist.
Aber war Orson Welles zu dem damaligen Zeitpunkt schon etabliert? Das war Anfang der 40er Jahre, oder? Mhm. Also bevor der Lex zum Militär gegangen ist. Ne? Oder bevor er in den Krieg eingetreten ist. Ja, klar.
Genau.
Ja. Da war Orson Welles damals schon etabliert oder war das vor der Filmkarriere? Wieder Orson Welles, so hat sich der vorher am Broadway einfach erprobt.
Ich würde schätzen, dass das eigentlich bereits zum Zeit der Filmkarriere war. Also natürlich erst in der Frühphase, aber ich bringe den Orson Welles schon so mit den frühen 40ern auch bereits in Verbindung. Aber müsste man jetzt recherchieren, vielleicht wäre da Wikipedia auch eine Anlaufstelle. Oli, da bist du ja bewährt.
Bin ich daheim, ja.
Weil wenn man schaut, Citizen's Kane, zum Beispiel der bekannteste Film, oder? Oder der für viele der beste Film aller Zeiten war von 1941.
Na, passt das. Also von dem her, er war in dem Sinn wirklich bereits eine etablierte Filmgröße.
Ja. Interessant. Aber wir reden jetzt nicht über Orson Welles, sondern über Lex Barker.
Lex Barkers Karriere ist unterbrochen worden. Von einem weltweiten Ereignis. Das hat er auch vor unserem Helden nicht stattgemacht.
Ich glaube, er hat es selbst unterbrochen, oder? Er hat sich freiwillig gemeldet und wurde nicht.
So wie du mich jetzt, Gott. also unterbrochen hat er schon das Ereignis. Also ich glaube nicht, dass er den Zweiten Weltkrieg angezettelt hätte, um dann.
Nein.
Der Infanterie beizutreten.
Das meine ich ja nicht, aber ich glaube, er hat sich freiwillig zur Infanterie gemeldet, um Dienst für sein Land zu tun und er ist nicht eingezogen worden. Das heißt, es war schon eine freiwillige, selbstbestimmte Entscheidung, soweit es damals möglich war. Ich weiß nicht, ob der Patriotismus einfach so weit gebracht hat. Und, ja. Keine Ahnung.
Natürlich. Man muss natürlich sein Gedankengut nach Amerika transferieren und da war ja das natürlich anders und da hast du sicher recht. Habt ihr da was genaueres noch herausgefunden dazu?
Der ist Major geworden, in relativ jungen Alter. Er hat mit Major sozusagen ist er abgerüstet. Was für einen Infanteriesoldaten, für einen sehr jungen Herr, sehr hoher Rang sein, also anscheinend war. Die Flieger, die Piloten sind schneller, wie heißt das, abgegradet oder wie sagt man da befördert. Befördert worden in so einem Rang. Und dürfte für einen Infanteriesoldaten. Er ist ja auch verwundet worden, glaube ich, zweimal.
Genau, am Schädel und am Bein. Gemessen daran, ja, es ist erstaunlich, eben, dass er doch sehr stark physisch geprägte Rollen anschließend doch gespielt hat. Ja. Denn das waren doch keine leichten Verwundungen. Ja. Gekämpft hat er in Afrika und in Italien. Sonst habe ich den Ausführungen meines Vorredners nichts Substanzielles mehr hinzuzufügen.
Ich finde es nur interessant, der ist ja, ich glaube, das war schon in Italien dann am Kopf getroffen worden, sodass er Zeit seines Lebens eine Metallplatte im Schädel gehabt hat. Und trotzdem entschließt er sich weiter zu kämpfen, um dann nur ein zweites Mal, ich glaube, am Bein verletzt zu werden. Also mit einem Kopfschuss oder Granatsplitter im Schädel dann noch zu sagen, hey, Jungs, kämpf nur weiter, wie schon. Wie soll ich sagen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich würde bei einer Verletzung im Bein wahrscheinlich schon aufgeben, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde da eher früh aufhören. Nach dem Krieg lassen wir den Krieg hinter uns. Ging es ab nach Hollywood. So ab 1947 hat er da Fuß fassen können. Und mit dem Engagement, das der Christian aus Wien schon vorher erwähnt hat, mit dem Engagement des Tarzans, den er 1949 dann darstellen hat dürfen. Christian, alter Lex Barker-Experte, erzähl uns ein bisschen was über seine Zeit als Tarzan oder überhaupt da einfach mal da.
Bevor ich das mache, hätte ich vielleicht nur eine Frage an den
Christoph,
weil...
ich komme schon selber völlig durcheinander mit diesen Krisis.
Zum Tarzan. Ich bin schon seit einigen Jahren, also Tarzan-Filme verbinde ich natürlich mit meiner Kindheit, wie wahrscheinlich ihr beide auch. Man kriegt sie aber nicht mehr. Christoph, hast du eine Quelle zu, wo kann man Tarzan-Filme, nicht nur mit Lex Barker, sondern auch Johnny Weissmüller und so, dass sie die alten klassischen Tarzan, Schwarz-Weiß-Tarzans herbekommen? Hast du welche?
Also das ist in der Tat ein substanzielles Problem, das du da ansprichst. Ich war auch über Jahrzehnte, möchte ich mal fast sagen, hinweg nur im Besitz von alten VHS-Kassettenaufnahmen. Vor 2 oder 3 Jahren ist aber zumindest zu den Lex Barker-Filmen eine DVD-Box rausgekommen. Also mittlerweile kriegt man die auch auf dem deutschen Markt, eine kompakte Box mit allen 5 Filmen. Bei Weissmüller überblicke ich die Lage nicht so genau, aber einige der Filme, mindestens einige, vielleicht sogar alle, gibt es mittlerweile auch auf physischen Datenträgern.
Okay. Das hätte ich gern. Werde ich wieder schlau machen und besorgen.
Die Lex Barker-Fangemeinde hat aufgeatmet, als diese Veröffentlichung endlich greifbar war. Ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Lex ist aus dem Krieg zurückgekehrt und der Weg eigentlich zu dieser Tarzan-Rolle ist noch ganz interessant, weil er doch vorher bereits dann verschiedene Hollywood-Rollen gespielt hat. Das waren zwar wirklich nur kleine Rollen, aber es waren immerhin Rollen an der Seite, zum Beispiel in einer Cary Grant-Komödie ist er aufgetreten, als Handwerker, im Übrigen eigentlich als Bauingenieur, also ein Stück weit die Rückkehr zu seiner familiären Herkunft. Oder er hat auch noch in 2 Oscar-nominierten Filmen mitgespielt, einfach nur in klitzekleinen Rollen zwar, aber da hat man gemerkt, er hat schon ein bisschen Hollywood-Luft geschnuppert, war halt einfach nur in der 2. oder sogar nur der 3. Reihe und dann das Tarzan-Engagement 1949, das war die erste Hauptrolle und bedeutete einen gewissen Durchbruch.
War das ein großer Film für damalige Verhältnisse? Also von den Kosten und Einspielergebnissen?
Also ein großer Film war es in dem Sinn nicht, dass diese Tarzan-Filme relativ günstig produziert wurden in einem Stadtgarten von L.A. Also das heißt, das waren jetzt nicht monumentale Produktionen. Und der erste Film war durchaus aber kommerziell ein Erfolg. Man konnte da durchaus halt auch das marketingtechnisch gut vermitteln, dass jetzt der offizielle Nachfolger von Johnny Weissmüller im Einsatz steht. Die Jane, das ist noch bemerkenswert, Lex Barker hat in seinen 5 Tarzan-Filmen 5 verschiedene Jane-Darstellerinnen kennengelernt. Und die erste allerdings, eben, das war auch noch jene, die mehrmals an der Seite von Johnny Weissmüller in Erscheinung trat.
Sehr interessant.
Und kann man sagen, dass die Tarzan-Filme B-Movies waren eher, oder nicht?
Ja, es waren Fließbandproduktionen in dem Sinne. Ja. Also weder vom Budget jetzt noch vom künstlerischen Anspruch her in der ersten Liga zu positionieren. Aber es war also eine eigenständige Filmreihe, die eine treue Fangemeinde hatte.
Ich habe ja unter anderem auch in dem Buch Mündungsfeuer recherchiert und das kümmert sich ja ausschließlich um B-Movies und B-Western und da ist er quasi seinem Genre von Anfang an treu geblieben. Also er ist zu Recht in diesem Bestseller drinnen. Okay, ja super. Und meine allerwichtigste Frage jetzt, weil es mir gerade ad hoc eingefallen ist, hat der Lex Barker jemals mit dem Randolph Scott zusammen einen Film gedreht?
Eine sehr wichtige Frage, ja. Das ist eine Frage, die mit Ja zu beantworten ist. Und zwar
wirklich?
Ja, absolut.
Das ist ja unglaublich.
Da
spiele ich, glaube ich, 10 Mal. Ist ja unglaublich vom Christian vom vorigen Podcast.
Ja, und dieser Film trägt einen Titel, der eigentlich auch gut auf ein Gregs-Buch passen würde, nämlich Donnernde Hufe. Der B-Western Donnernde Hufe 1953 war eigentlich eine der ersten Rollen Lex Barkers nach der Tarzan-Zeit. Und da spielte er an der Seite des großen Randolph Scott einen schleimigen, ehrgeizigen, jungen Offizier. In einem Western
natürlich. Ja. Und ich frage deswegen auch, weil Randolph Scott ist für mich so sozusagen der Inbegriff von dieser Riege von Schauspielern, mit der ich als Kind und Jugendlicher ständig konfrontiert worden bin. Da spielen eben sehr viele so Westernhelden mit in dieser Riege und B-Movie-Leute, wobei der Randolph Scott wahrscheinlich keiner davon ist. Aber es sind alles Namen, die ich überhaupt nicht mit irgendwas verbinden kann. Und das ist für mich die Blaupause dafür, der Randolph Scott. Und zwar deswegen, weil irgendwann einmal, mein Bruder hat das TV-Spielfilm abonniert gehabt früher. Und ich denke, dass das da war. Er möge mich dann vielleicht in einem Kommentar eines Besseren belehren. Da ist drinnen gestanden, Hü-Hot sagt Randolph Scott. Ja, Unterschrift sozusagen, oder als Beschreibung des Filmes, wo ich natürlich nicht weiß, welcher das war, aber auch das kann mein ehrenwerter Bruder dann noch ergänzen in einem Kommentar. Also liebe Hörerinnen und Hörer, lest euch die Kommentare zu dieser Folge speziell genau durch. Oder vielleicht mag ja die liebe Keule in dem Fall das Feedback übernehmen für den Dieter, für unseren Coach. Das wäre natürlich auch ein Hammer. Ja gut, können wir weiter Richtung Europa wandern. 1957 ist er aus Hollywood, hat er die Koffer gepackt und ist nach Europa gegangen. Damals natürlich auch ein großer Markt, oder täusche ich mich? Denke schon, zumindest in gewissen Genres des Films. Und ist in Italien und später dann auch in Deutschland fündig geworden.
Aber ganz anders als der amerikanische Markt, muss man auch dazu sagen. In Europa seine Filme, ich glaube, das haben wir eh schon mal besprochen, ganz anders gedreht worden. Da hat ja jeder der Schauspieler eigentlich in seiner Sprache gesprochen. Das heißt, da hast du einen Schauspieler, der Italienisch spricht, aber du sprichst in Englisch dann im Fall von Lex Barker zurück und so. Ich glaube, das hat viele Hollywood-Stars oder Schauspieler, die schon in Amerika groß waren und die dann halt nur ein paar Millionen in Europa gemacht haben, ziemlich verunsichert, verwirrt und das hat ihnen nicht unbedingt Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim Lex Barker der Fall war, aber viele haben das eben berichtet, dass das Filmemachen in Europa ganz anders war, weil du hast nie so große Studios dahinter gehabt, das waren mehr so Autorenfilme, viel weniger Budget, viel weniger Luxus und von Hollywood kommen, wobei der Lex ja eh aus B-Movies kommt, oder? Also wirklich der große A-Listen-Schauspieler war er nie, oder? Mhm. Ja, war es vielleicht eh anders für den, ja.
Ja, also seine Motive nach Europa zu gehen waren zweierlei Natur. Einerseits war es tatsächlich so, dass er in diesem Beef, auf dieses Beef-Fach halt an abonniert war in der Hollywood-Phase und jetzt so die ganz interessanten, für ihn interessanten Rollenangebote irgendwie ausblieben und das irgendwie auch stagniert hat. Und dann hat er das gemacht, was sehr viele damals gemacht haben. Man denke auch an Stuart Granger, der dann auch in den Winnetou-Filmen als Old Surehand in Erscheinung getreten ist, nämlich, dass man nach Europa gegangen ist, um Hauptrollen zu spielen. Es war auch so, dass Italien damals eine relativ attraktive Steuerpolitik verfolgte, um diese solche Personen anzuziehen. Das heißt, die Steuersituation war in Italien dazumals attraktiver als in den USA, was sicher auch ein Motiv war.
Das taugt mir, dass ihr Schweizer nicht USA sagt mit Betonung auf A, sondern USA mit Betonung auf U.
Ja, United, der Gedanke der Vereinigung ist ganz wichtig.
Ja, okay. Logisch. Okay, ja. Christian, willst du noch was dazu sagen?
Also vielleicht zu Italien könnten wir...
Du kannst auch jederzeit noch was dazu sagen, Christopher.
Ah, du hast den Christian angesprochen. Will mich da nicht vordrängen. Nein.
Na, zu Italien könnte ich jetzt nur vieles erzählen, natürlich. Also ich war schon öfters in Italien. Zum ersten Mal, also da war ich 16, das habe ich im letzten Podcast dir erzählt. Ja. Genau, kann man nachhören. Du meinst das Lex Barco in Italien?
Fällt mir gerade. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, du wolltest nur einhaken, vielleicht was.
Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Okay, passt. Ja, Christoph, das Mic gehört dir.
Ja, ich habe noch zwei cineastische Anmerkungen zu Italien. Erstens hat sich Lex Barco in jener Phase vor allem so mit dem Kostümfilm beschäftigt. Das waren vor allem Kostümfilme im Piratenmilieu, Mantel- und Degenfilme. Hat zweimal den Robin Hood gespielt. Also man redet von Tarzan, man redet von Old Shatterhand. Etwas im Schatten steht eine dritte Heldengestalt, die er gespielt hat, nämlich dieser Robin Hood. Das waren aber eigentlich alles wirklich sehr billige Fließbandproduktionen, viele davon am Gardasee gedreht. Also man hat da die Karibik an den Gardasee am Gardasee einzufangen versucht. Und eigentlich ragt in jener Werkphase eigentlich nur ein Film so richtig hervor, künstlerisch, und das ist La Dolce Vita von Fellini.
Da ist er dabei, da spielt er doch den Ehemann, genau.
Er spielt Anita Ekbergs Ehemann, seines Zeichens alkoholabhängiger Ex-Tarzan-Darsteller, der sich in Rom dem süßen Leben widmet.
Und jetzt seht ihr mal, wie wichtig dieser Film war überhaupt. Wir haben schon total oft zitiert, es kommt ja jetzt nicht nur Lex Barker vor, es gibt auch in einer Jugendrolle den guten alten Adriano Celentano, oder? Ja. Wir kommen immer wieder auf den Film zurück. Stimmt's, Oliver? Aus dem Burgenland.
Unglaublich. Ja, unglaublich. Also ich freue mich jetzt schon auf den Adriano Celentano Podcast, wo wir dann auch vielleicht wieder da zurückgekommen werden.
Genau. Da können wir einen Lex Barker dann wieder einbringen.
Zurückgekommen ist der Lex Barker nicht nach Italien, ganz im Gegenteil. Er ist weitergekommen, und zwar nördlich, Richtung Deutschland. Und da hat er einige Filme gedreht, die kann man eigentlich unerwähnt lassen, und zwar als Old Shatterhand in Karl-May-Filmen. Seht ihr das auch so? Das ist eigentlich eine kleine Randnotiz in seiner Karriere, oder?
Höre ich zum ersten Mal jetzt.
Können wir überspringen, diesen Teil, denke ich mal. Na, Christoph, wie schaut's aus? Er war am Anfang nicht so begeistert, diese Rolle zu übernehmen, hat sie dann aber doch irgendwie breitschlagen lassen.
Ja, ich glaube, man sagt, dass seine damalige Partnerin, also Ehefrau, seine vierte von schließlich fünf Ehefrauen, seine vierte, die im Übrigen Schweizerin war, die hat ihm eigentlich zugeredet, er soll das annehmen. Karl May, das sei im deutschsprachigen Europa ein klingender Name, treuer Begleiter jedes aufwachsenden Jugendlichen. Und entsprechend hat sie ihm zugeredet. Er war skeptisch, er war natürlich auch wie viele andere Amerikaner skeptisch, ob eine deutsche Produktion einen authentischen Western-Film zustande bringen könnte. Und der kommerzielle Erfolg der Filme hat dann aber seine Zweifel recht schnell verfliegen lassen und dann hat er diese Rolle ja mehrmals gespielt und auch noch andere Karl-May-Figuren.
Wir befinden uns jetzt in der ersten Hälfte der 60er Jahre und wenn du nicht sogar einige wenige Jahre jünger wärst als ich, dann würde ich ja echt behaupten, dass du da aus dieser vierten von fünf Ehen entstammst. Bist du ja selbst Schweizer und hast wie der einzig überlebende Sohn oder glaub schon, oder? Letztendlich der einzig überlebende Sohn auch einen ähnlichen Namen, der heißt ja auch Christopher, oder?
Das ist richtig, ja genau. Also Lex Barker hat drei Kinder, wovon aber eben die zwei älteren, die aus der ersten Ehe stammen, und die beide in den 40er Jahren geboren sind, die sind bereits verstorben und Christopher Barker ist also in dem Sinne auch der einzige lebende Direktnachkomme. Christopher Barker hat in den 90er Jahren auch versucht, ein bisschen Fuß zu fassen im deutschen Unterhaltungsbetrieb, hat ein paar Alben als Sänger veröffentlicht, hat in Arzt-TV-Serien mitgespielt, aber das ist jetzt im Sand verlaufen und heute lebt er, glaube ich, in der Nähe der Stadt Genf und zwar fernab des öffentlichen Parketts.
Mhm. Na, da haben wir es wieder. Ist er auch Opernsänger? Da ist er wieder die Verbindung zu unserem lieben Krex. Ne?
Und, es gibt zwei Sachen, die kommen immer wieder vor: der Krex und La Dolce Vita.
Und der Terence Hill, weil der Terence Hill ist ja auch natürlich Co-Star der Karl-May-Filme. Und die beiden haben da natürlich auch miteinander gespielt. Lasst uns vielleicht ein bisschen schwelgen da jetzt. Ich habe da im Handout geschrieben, Erinnerungen und Facts von Schatz im Silbersee bis im Tal der Toten. Liege da richtig, Christoph aus der Schweiz, dass der Schatz im Silbersee das erste der großen Reihe, der Auftakt der großen Reihe ist und das Tal oder im Tal der Toten das Ganze beschließt?
Das ist sehr richtig, genau, ja. Schatz im Silbersee, vielleicht erinnert ihr euch an die schwelgerische Eingangssequenz. Man sieht gleich in der ersten Kameraeinstellung Old Shatterhand neben Winnetou durch die Prärie reiten. Interessant ist, dass in jener allerersten Szene, in der Lex Barker als Old Shatterhand zu sehen ist, er noch einen Bart trägt. Damit wollte man so die Karl-May-Puristen zufriedenstellen, denn die Beschreibung Karl-Mays in den Winnetou-Romanen sieht eigentlich einen Bartträger vor. Es dauert dann etwa 20 Minuten, bis Lex Barker sich dieses Bartes, der im Übrigen ohnehin nur aufgeklebt war, rasierenderweise entledigt. Und damit war er dann optisch dem 60er-Jahre-Publikum angemessen.
Verstehe.
Ausgestattet.
Und stimmt die mehr, dass der Karl May, also er selbst quasi der Old Shatterhand ist, der Fiktive, und der war ja auch Bartträger, oder?
Sehr treffend beobachtet. Ja, das stimmt, ja.
Ja, da kann man dem Olli nichts vormachen, der beinhart recherchiert.
Ja. Liebe Leute, egal wo ich wohne, ob in Wien oder in Burgenland, ich bin immer super vorbereitet.
Du warst in Salzburg auch schon.
Ja. Es gibt diesen Bezug zwischen Old Shatterhand und Karl May in den Winnetou-Filmen eigentlich nur ein einziges Mal. Auch in einer frühen Szene bei Schatz im Silbersee spricht Winnetou Old Shatterhand mit der Anrede "Mein Bruder Charlie" an. Das ist eigentlich das einzige Mal, wo dieser Bezugspunkt auf den Vornamen Karl explizit auftaucht.
Wow. Das tut mir leid, dass ich dir da jetzt aufbladeln muss, lieber Christoph, aus der Schweiz, aber das stimmt nicht, weil auch im Tode spricht Winnetou zu seinem Bruder auf die Frage, wo es ihm weh tut. Hier in der Brust, Charlie. Du hast gesagt, es gibt nur diese eine Reminiszenz an seinen Namen, aber ist das, hast du das auch im Ohr und im Gedächtnis, das mit das, was ich gerade zitiert habe da?
Ja, in diesem Wortlaut ehrlich gesagt nicht, muss ich dir gestehen, aber ich kann mich natürlich täuschen. Vielleicht wäre das jetzt wirklich der Grund, dass man sich diesen bewegenden Film wieder einmal anschauen würde.
Ich glaube, die ganze Trilogie.
Vielleicht war es auch auf einer Hörspielkassette natürlich, das kann auch sein. Oder so, ja.
Es gibt Winnetou-Hörspiele, das wusste ich auch nicht. Sprechen das die gleichen Synchronsprecher oder wer immer das war?
Na, also wer immer das war, ist natürlich absolute Frechheit, ja, weil den Old Shatterhand spricht der Gerd Günther Hoffmann und das ist der größte Synchronsprecher aller Zeiten, ja, der ja unter anderem auch Sean Connery und
Paul Newman.
Viele, viele andere spricht. Paul Newman natürlich, ja. Und ich persönlich habe mir, und das allerdings immer und immer und immer wieder nur unter Geiern angehört, weil es so witzig ist mit dem Hoppel Frank. Das ist eine dieser Kassetten, wo man wie Spencer Hill Filme daraus rezitieren kann ohne Ende. Und das ist im Freundeskreis nach wie vor beliebt, dies zu tun.
Also mir ist nicht bekannt, dass da die offiziellen Filmsynchronsprecher in Erscheinung getreten wären. Vielleicht anmerken kann man noch, dass es auch englische Synchronfassungen dieser europäischen Karl-May-Western gab und bei manchen davon hat Alex Barker sich dann auch auf Englisch im Original gesprochen für den amerikanischen Kinomarkt.
Und weißt du, wie groß war das dann im englischsprachigen Raum?
Klein.
Ist es dann in drei Kinos gelaufen, irgendwo in New York oder sowas und das war's, oder?
Ja, das muss man sagen, die Resonanz blieb sehr gering. Man hat bei einem Winnetou-Film, an den ihr euch vielleicht erinnern mögt, der den Titel Old Shatterhand trägt, da hat man einen Hollywood-Regisseur engagiert, hat auch nebst Lex Barker noch weitere, also mit Guy Madison noch einen zweiten B-Western-Schauspieler der 50er Jahre nach Europa geholt, der dort die Schurkenrolle spielt. Und da hat man so von der Bildsprache versucht, stärker ein amerikanisches Publikum anzusprechen, auch sich von der Romanvorlage weit zu entfernen. Und das hat aber nicht funktioniert. Also, obwohl man diese Bestrebungen hatte, auch den amerikanischen Markt zu gewinnen.
Okay, aber also, hat einfach der Bezug zu Karl May gefehlt wahrscheinlich, oder?
Genau.
Ja.
Und es ist vielleicht auch zu sagen, ich meine, dass diese Zeit Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre jetzt eigentlich bereits, das war ja durchaus auch eine Zeit, in der die Bildsprache des Western weltweit, auch ausgelöst durch Sergio Leone, ja grober wurde. Und dazu hat dann auch dieses märchenhaft idyllische, einfache Spiel, die Guten gegen die Bösen, schlicht einfach auch nicht so in die Zeit gepasst.
Hat nicht mehr gepasst, ja.
Was
das war in Amerika die Zeit von New Hollywood übrigens, wo alles sowieso aufgebrochen ist, wo weniger Studioaufnahmen, mehr also einfach mit Handkamera 16 mm raus und aufnehmen mit wenig Budget, ganz andere Ästhetik hat das, wenn man das Easy Rider zum Beispiel, ja, das hat eine komplett andere Ästhetik dann bekommen. Wenn man das dem Karl May gegenüberstellt, ist ja wirklich ein Heimatfilm in Wahrheit. Ja. Aber war mir als Kind überhaupt nicht bewusst, dass ich den in den 80ern oder vielleicht frühen 90ern, wahrscheinlich nicht mehr, eher 80er. Als ich die Filme gesehen habe, ist mir nicht klar geworden, dass erstens einmal die Filme schon sehr alt sind und zweitens, dass es Filme oder Western gibt, die eine komplett andere Ästhetik verfolgen, beziehungsweise wo die Geschichten auch viel schlimmer sind und ja, traumatisierender für ein Kind wahrscheinlich. Ich weiß vielleicht, was überhaupt dieser Rerun, den wir dann erlebt haben, war eigentlich wahrscheinlich mehr für die Kinder, oder?
Oder nicht? Das ist eine gute Frage. Wirkt fast so, gell? Ich meine, wie schaut es jetzt aus? Du bist ja der Einzige von uns, Christian, aus Wien, der Kinder hat, die vielleicht schon langsam in das Alter zumindest kommen, vielleicht sind sie noch nicht ganz so drinnen, aber würdest du sagen, oder glaubst du, dass deine Kids da drauf abgehen könnten, auf Karl-May-Filme?
Ich glaube nicht,
im Volksschulalter?
Ich glaube nicht, ich habe mir vor ein paar Jahren wieder mal, ich habe auf der Festplatte ein paar, die mein Freund illegalerweise gegeben hat und habe dann eben mein Lieblingsfilm eigentlich, der Schatz im Silbersee, habe ich das probiert und alleine von den Sounds sind die Kinder mittlerweile was anderes gewöhnt. Du hast nur diese total hohen Schüsse, ja, das Pistolen, das Biu, Biu. Ich kann es ja gar nicht nachmachen, müsst ihr zwei Oktaven höher sprechen. Also ich glaube auch die Rolle der Frau hat sich mittlerweile verändert, auch wie sie im Film oder für Kinder wahrgenommen wird. Und ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das stirbt mit uns. Aber vielleicht hat der Christoph da andere Meinung. Du bist natürlich mit der Lex Barker Community oder Winnetou Fans verbundener als ich.
Ja, aber ich würde jetzt trotzdem auch mich schwer tun, so eine Prognose zu formulieren, wie lange diese Faszination hält. Also im Moment lässt sich sicher sagen, dass es nach wie vor eine sehr rege Karl-May-Film-Fan-Community gibt. Es kommen auch weiterhin regelmäßig zum Beispiel solche Filmbildbände heraus, mit den Fotos, mit immer wieder neuen Fotos aus dem Archiv des Karl-May-Verlags, die sich offenbar gut genug verkaufen, um auf den Markt zu kommen. Das ist ja schon eigentlich ein faszinierender Fakt. Dann sind diese Karl-May-Festspiele schon auch weiterhin auch für ein jugendliches Publikum ein Erfolg oder vielleicht für ein kindliches Publikum ein Erfolg. Von dem her, es gibt schon Anzeichen, dass das weitergeht, aber ich bin jetzt auch mit einem Gedanken bei diesen Neuverfilmungen. RTL hat ja vor ein paar Jahren versucht, im Übrigen auch wieder mit Soundtrack-Fetzen von Martin Böttcher, die Linie zu schlagen, neue Verfilmungen, neue Winnetou-Verfilmungen zu realisieren. Wotan Wilke-Möhring spielte da den Old Shatterhand. Gedreht wurde auch im ehemaligen Jugoslawien, also teilweise an den identischen Drehorten. Und es hat aber nicht...
Der ist bekannt aus Männerherzen vielleicht.
Genau, und als Tatort-Kommissar, ja. Und es hat aber nicht...
Oder aus 28 km/h, hat übrigens auch eine großartige Rolle.
Er ist ja ein guter Schauspieler, muss man sagen.
Ja, und
für mich hat er ganz gut gefallen.
Also mir hat der, das war Zweiteiler, oder?
Drei Teile sogar.
Habe ich gesehen, hat mir eigentlich, muss ich sagen, erstaunlich gut gefallen, ja.
Ja, ich habe meine aber die Resonanz war nicht gut genug, dass man jetzt das irgendwie weiterverfolgt hätte. Und ich glaube auch, dass die Einschaltquoten eher bescheiden blieben. Also das wäre auch ein Indiz dafür, dass es irgendwie jetzt zumindest in dieser neuen Form nicht mehr so richtig funktioniert hat.
Ja. Genau, ja, das war spannend mitzuerleben natürlich, ja, wie wird die Resonanz sein, ne? Weil der Aufwand war doch recht groß und die Werbung war auch sehr stark.
Ja, der Zauber der alten Verfilmungen war halt irgendwie weg, oder? Und von dem her kann es tatsächlich sein, dass irgendwie dieser Funke jetzt nicht mehr ewig sprühen wird. Ich habe mich bei diesen Verfilmungen auch ein bisschen gefragt, also sie schwanken so teilweise eben zwischen diesem harten Realismus, den eben diese Märchenfilme der 60er Jahre nicht hatten, und dann teilweise aber trotzdem so Schurkendarstellungen, die fast ein bisschen so Lucky Luke Cartoon-mäßig angemutet haben. Also irgendwie, der Film war, also diese Neuverfilmungen, sie waren unterhaltsam, aber es war nicht so ganz klar, wohin sie wollen. Und der naive Zauber der 60er Jahre war da irgendwie weg.
Ja, mir fällt ja noch der Film von Bully Herbig ein. Der nimmt ja ganz offensichtlich Bezug darauf. Ja. Und da hat es aber sehr, sehr gut funktioniert. Und ich muss sagen, das Ganze so aufs Korn zu nehmen, hat funktioniert. Und es war nicht so, dass es wirklich peinlich war. Ja. Es war eine liebevolle Verarschung, sage ich einmal. Ja.
Absolut, ja, genau. Sicht, und im Gegensatz zu Pierre Brice, der ja da sehr empört war und sein Denkmal gefährdet sah, habe ich den als Freund der Karl-May-Filme der 60er wirklich mit großem Genuss angeschaut, weil man wie merkt, dass der Herbig selbst eben auch ein Fan dieser Filme war.
Absolut, ja. Ich habe übrigens, das ist mir vorher eingefallen, ich habe drei Teller. Und das, früher hat es so Teller gegeben, die irgendwie verziert wurden und man hängt sie an die Wand. Und ich habe eines, da ist der Old Shatterhand, eines mit Winnetou und eines mit der Schwester Winnetous. Wie heißt die? Apanachi oder so ähnlich, oder?
Apahachi?
Chochi, ja. Diese drei Teller habe ich.
Man höre und staune. Ein.
Schöne Anekdote.
Ja, vielleicht hängen wir es irgendwann an die Wand. Wer weiß.
Ja, wunderbar. Ja, ich meine, man kann natürlich ganz viel da in dem Winnetou- und Karl-May-Universum sich verlieren. Ich würde natürlich gerne auch vielleicht noch kurz ein, zwei Worte über solche Typen wie eben Ralf Wolter oder Uschi Glas oder was da sonst noch für Gaststars gegeben hat, verlieren.
Zu Terence Hill kann ich einen dreiteiligen Podcast von die rechte und die linke Hand des Podcasts empfehlen. Also wer sich für Terence Hill mehr interessiert, Folge 10, oder? 10.1, 10.2 und 10.3. Da geht es sehr, sehr stark über den, um den Terence Hill, der auch in zumindest einem Karl-May-Film mitgespielt hat, oder? Da spielt er einen jungen Offizier, Leutnant oder sowas,
glaube ich. Winnetou 2, ja. Also er hat in vier Winnetou-Filmen mitgespielt, allerdings nur in einem mit Lex Barker. Kurioserweise hat er in jedem der drei Old Shorehand-Filme mit Stuart Granger, hat der Terence Hill in jedem der drei mitgespielt. In unterschiedlichen Rollen, wohlgemerkt. Ja.
Stuart Granger, der ein ziemliches Arschloch war, oder? Also zumindest wird so geschildert, dass er sich sehr vulgär am Set gegeben hat und einfach unsympathisch war. Also nicht dieser Schönling-Frauenschwarm, den er halt sonst in den Filmen immer so dargestellt hat, oder? Diesen Schöngeist.
Ja, ich glaube, er war von der Gangart her irgendwie ruppiger. Das ein Stück weit macht das ja die Filme, also die Old Shorehand-Filme, aber auch ein wenig interessant noch, oder? Ich weiß nicht, ob ich das als Lex Barker-Fan so sagen darf, aber ich meine, dieser Edelmut von Lex, den da haben wir ihn wieder, den Edelmut, das Old Shatterhand, da hat man mit den Shorehand-Filmen wie eine interessante, viel ironischere Variante dem gegenübergestellt, mit dem Stuart Granger.
Okay. Ja, ich habe es jetzt mehr bezogen auf so hinter den Kulissen, auf das, auf sein Verhalten. Aber
ja, da gibt es, also Pierre Brice war überhaupt nicht angetan von der Zusammenarbeit mit Stuart Granger. Die haben sich überhaupt nicht verstanden, währenddem Lex und Pierre durchaus gute Kollegen waren, zumindest. Ja. Teilweise hat man sie sogar als Freunde inszeniert. Da bin ich mir dann nicht sicher, wie viel da auch Marketing eine Rolle spielte. Aber das hat sicher viel besser harmoniert als der... Ja, der Stuart Granger, der hat irgendwie diese Shorehand-Filme, glaube ich, einfach überhaupt nicht ernst nehmen können. Was ja vielleicht aus der Hollywood-Warte ein Stück weit ja auch nachvollziehbar ist.
Ja, aber wenn er jetzt da diesen Vertrag unterschreibt, dann und da mitspielt, sollte er dabei sein. Sonst ist er einfach dem ganzen Team gegenüber einfach sehr unfair.
Absolut.
Aber die hätten die da am Set braucht, Christian. Dann hättest du das ja mal gesagt.
Dann hätte ich gesagt, pass auf, Stuart. Oder so, excuse me, Mr. Stranger, Granger. Yes.
Ja. Ja, gut. Ja, na, wie schaut's aus mit Ralph Walter? Huh? Guter Typ, guter Mann, passt der in die Karl May, in das Karl May-Universum? Oder ist es
für mich total. Das war absolut fantastisch, den als Kind zu sehen. Das war unterhaltsam. Und du schaust ja, oder ich schaue mir Filme an, um unterhalten zu werden, auf was für ein Niveau auch immer. Und als Kind wollte ich mich auf dem Niveau unterhalten lassen. Und das haben die Winnetou-Filme oder Old Shatterhand-Filme oder so, haben es für mich, ja, haben es gemacht. Und da hat der super hineingepasst.
Ja, ich meine, Ralph Walter ist eine sehr interessante Figur. Vielleicht vorab im Vergleich noch zu Lex. Interessant, dass er 7 Jahre jünger ist als Lex Barker. Obwohl ja der Sam Hawkins so als der alte, erfahrene Westmann inszeniert wird und der Shatterhand als Greenhorn. Tatsächlich war Ralph Walter 7 Jahre jünger.
Sehr unglaublich.
Ja, ist eine interessante Laufbahn, die er hingelegt hat. Hat auch in einer Billy Wilder-Komödie mitgespielt, hat in Cabaret mitgespielt mit Liza Minnelli und eben vor allem berühmt geworden durch seine humoristischen Einlagen in den Karl-May-Filmen als Sam Hawkins, aber auch als Haji Halef Omar in den Karaben-Nemsi-Filmen, wo ja auch Lex Barker die Hauptrolle gespielt hat.
Da zum Beispiel kenne ich mich gerne, also Ralph Walter natürlich auch vor allem berühmt geworden durch sein Engagement bei Piratensender Powerplay. Aber es ist ja Ralph Walter, vielleicht machen wir auch mal einen Ralph Walter Podcast, aber Karabinemsi, da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht drinnen. Kannst du da uns noch ein bisschen was erzählen drüber?
Ja, man hat Mitte der 60er Jahre versucht, Lex Barker noch in einer weiteren Karl-May-Rolle zu positionieren. Karabinemsi, auch eine Rolle, die dem im Buch selbst Karl May entsprechen sollte. Man hat diese Orient-Geschichten, der Schut durchs wilde Kurdistan und im Reiche des Silbernen Löwen im Verlauf von 2 Jahren eigentlich aufgezeichnet und dann auch, die haben auch ihr Publikum gefunden, ein deutlich weniger großes als die Winnetou-Filme, aber ein genügend großes, um eben da mehrere Filme doch abzudrehen. Und es gab danach noch eine weitere Reihe, auch nach Karl May, diese Azteken-Verfilmungen, Der Schatz der Azteken und die Pyramide des Sonnengottes, wo Lex Barker auch die Rolle des Karl Sternau gespielt hat, also nochmals ein drittes Feld, wo man ihn versucht hat, als Karl May Hauptdarsteller in Szene zu setzen.
Hat er überhaupt noch was anderes gemacht, als Karl May Filme zu drehen?
Also er hat vor allem kaum mehr etwas anderes gemacht, als Filme zu drehen in der Zeit. Also er hat in den Jahren 64 bis 66 hat er 18 Kinofilme gedreht. da hat er einen ungeheuren Output gehabt und da waren vor allem, aber nicht nur Karl May Filme dabei.
Mhm. Ja, weißt du, wie viele Drehtage da bei so einem normalen Karl May Film, jetzt so Winnie Dol Chatterhand, wie viele Drehtage waren da angesetzt oder für ihn, kann man das sagen?
Also aus dem Stegreif kann ich es nicht sagen, aber ich hätte jetzt, wie gesagt, aufgrund der Kadenz der Veröffentlichung waren das vielleicht so 2 Monate pro Film, oder? Sonst kriegt man das gar nicht hin, in so kurzer Zeit so viele Filme.
Ja, Karl May-Zeit, tolle, interessante Zeit, natürlich die für uns berühmteste und präsenteste Zeit von Lex Barker. Habt ihr nur irgendwas dazu zu sagen? Sonst würde ich noch zu den letzten Jahren switchen, unseres Helden. Da hat es vor allem, habe ich herausgefunden, ein Projekt gegeben, mit dem sich der Lex Barker, also wir befinden jetzt so uns um die Zeit ab 67, wo der Lex Barker sich einen großen, lang gehegten Wunsch erfüllen hat können. Er hat sich als Charakterdarsteller einmal sich fordern können. Und das ist der Film Aum. Oder Aum? Christoph, hilf mir aus der Patsche, bevor ich mir da um Kopf und Kragen rede.
Na, ich glaube, Aum war goldrichtig. Ja, das ist ein ganz interessantes Projekt, wurde eine seiner letzten Filmrollen. Es ist wirklich ein schräger Film, war lange verschollen, hat dann aber, weil er ein Liebhaberpublikum in Spanien gefunden hat, wurde er vor ein paar Jahren dann auf DVD veröffentlicht. Der Regisseur Gonzalo Suarez gilt so ein Stück weit als Vorgänger von Almodóvar. Also ist wirklich so ein Kunstfilmprojekt und Lex Barker spielt darin, haltet euch fest, einen alternden Schauspieler, der mit seinem Dasein dermaßen unglücklich ist, dass er sich in einen Stein verwandelt. Das ist seine Rolle. Es ist ein Film, der nie... Er wurde, glaube ich, nur an 1 oder 2 Festivals gezeigt. Er hat nie einen breiten Vertrieb gefunden. Ist aber einfach, glaube ich, für Lex Barker ein Herzensprojekt gewesen in einer Zeit, in der er eben nicht mehr wirklich viele interessante Rollenangebote hatte. Und von dem her ist es ein Film, der insbesondere in Fankreisen natürlich absoluten Kultstatus genießt.
Und du gesehen natürlich, oder? Hast du, glaubst du, von dir behaupten zu können, dass du alle Filme von Lex Barker gesehen hast, inklusive auch dieser Kinoserie, die da ab 1967 da auch, oder ist es, war es eine Fernsehserie, eine Serie, wie du sagen würdest, gedreht wurde?
Okay, also die erste Frage, ich habe nicht alles von ihm gesehen, es ist nicht alles greifbar, sind allerdings nur sehr wenige Filme und Auftritte in TV-Serien, die ich nicht gesehen habe. Die zweite Frage, die betrifft wahrscheinlich diese Mr. Dynamit-Kinoserie. Wahrscheinlich sprichst du auf die an. Man hat versucht, nach dem Abflachen der Karl May-Erfolgswelle Lex Barker irgendwie neu zu positionieren. Und die 60er Jahre waren ja nicht nur das Zeitalter der Winnetou-Filme, sondern auch das der James-Bond-Filme. Man hat da versucht, Lex Barker in der Rolle eines deutschen Geheimagenten in Szene zu setzen. Mr. Dynamit, morgen küsst euch der Tod, so lautet der etwas martialische Titel dieses Films, der eine internationale Produktion war, internationale Großproduktion, Italien, Spanien, Frankreich waren dabei. Es hat sich aber bereits im Verlauf der Dreharbeiten gezeigt, ja, dass es Unstimmigkeiten gab und schließlich fand der Film dann auch jetzt nicht ein besonders großes Publikum, sodass man dann von einem zweiten Film abgesehen hat.
Kann es sein, dass ich da auf YouTube für Vorbereitungszwecke auf der Suche nach einer Doku über den Lex Barker bin nicht fündig geworden. Übrigens, anscheinend gibt es da nicht wirklich etwas Gescheites. Und bin dann auf so einen Filmfetzen, und ich glaube, das muss Dynamit gewesen oder Herr Dynamit gewesen sein, mit Klaus Kinski gestoßen in Rio,
ja,
kann
das
sein?
Nein.
Oder da spielt er sowas, ein Serienkiller oder ein Auftragskiller oder so etwas, gell?
Ja, das ist ein anderer Film, dieser sehr vielen Filme, die er damals gedreht hat, auch ein kurioses Projekt, das den Namen Gern habe ich die Frauen gekillt trägt. Das war ein Episodenfilm, da hat man versucht, die drei Karl-May-Stars, Stuart Granger, Pia Bries und Lex Barker, in einen Kinofilm zu packen. Und zwar nicht, indem sie je auch nur eine gemeinsame Szene abgedreht hätten, sondern es war ein Episodenfilm. Pia Bries ermittelt in Rom, Stuart Granger in Wien und Lex Barker in Rio. Da spielt der Kinski in Rio mit.
Das klingt nach einem fantastischen Film.
Den kriegt man auf DVD, oder?
Ja, den kriegt man auf DVD.
Empfehlenswert, Christoph? Kann man den Film sich anschauen?
Ich finde ketzerischerweise die Wien-Episode eigentlich besser als die Rio-Episode. Die Pierre Brice-Episode ist ganz schlecht. Ist ein filmhistorisch nicht uninteressantes Machwerk eines hilflosen Gehversuchs, einen neuen Agentenfilm ins Leben zu rufen.
Okay. Titel ist großartig.
Lex Barkers letzter Film 1970. War eine Musikkomödie, Wenn du bei mir bist, mit unserem allseits geliebten Rock'n'Roll-Sänger Roy Black. Und darin spielt er einen Flugkapitän in Thailand.
Ja, das war so eine Kinoschmonzette. Man hat damals Roy Black als Schauspieler zu positionieren versucht. Roy Black spielt den Co-Kapitän und Lex Barker, den Captain, ist aber trotzdem nur eigentlich eine Nebenrolle, die er dort spielt, und wurde sein letzter Kinofilm.
Mhm. Na, Roy Black, das hat ja auch funktioniert, oder? Ich weiß nicht, wie viele Filme der dann gemacht hat, aber der war über wahrscheinlich 10 Jahre oder so öfters im Kino zu sehen. Ja,
genau. Auch oft mit Duschiglas, ja, genau.
Genau.
Wobei eben diese Filme vor allem auch dazu dienten, die neuesten Singles zu publikumswirksam zu präsentieren.
Mhm. Apropos Singles, wir sind noch nicht auf die Musikkarriere vom Lex Barker eingegangen. Was hat ihn denn da geritten?
Ja, Mitte der 60er Jahre hat Martin Böttcher ihn angesprochen. Martin Böttcher, der die Soundtracks der Winnetou-Filme komponiert hat. Ob er nicht eine Single mit ihm einspielen wolle. Es gibt da Aufnahmen, wo Katharina Valente mit ihm Gesangsübungen macht. Und da ist dann bei Polydor, glaube ich, die Single erschienen. Ich bin morgen auf dem Weg zu dir.
Okay.
Kein großer kommerzieller Erfolg. Es wurde dann dem Vernehmen nach noch eine zweite Single eingespielt. Die wurde aber dann auf Drängen Lex Barkers hin nicht veröffentlicht, weil er dann doch zur Erkenntnis kam, kein Sänger zu sein.
Verstehe. Aber das am Cover ist ja doch, oder auf dem Schallplattencover ist ja doch auch so was, ich glaube, eher so ein Old Shatterhand zu sehen, oder?
Absolut.
Zumindest so einem ähnlichen Outfit. Ja, witzig.
Ja, es gab Mitte der 60er diese Bestrebung, dass eben auch die Schauspieler zu singen begannen. Mhm. Pierre Brice hat damals Singles aufgenommen. George Nader, der als Jerry Cotton damals im Kino auch lief, der hat auch eine Single eingespielt.
Du, aber jetzt ganz was anderes. Was hat Lex Barker dann dazu bewegt, die Karriere an den Nagel zu hängen? Hat er keine Angebote mehr bekommen, oder war er einfach schon, er war 50, glaube ich, oder viel älter war er ja nicht, oder? Und ja, warum hat er sie zurückgezogen? Psychische Probleme, Alkoholismus, was war los?
Ja, also es ist eigentlich wirklich interessant, dass er zwischen 64 und 66 noch diese vorhin angesprochene Produktivität hatte und dann eigentlich ab 67 bricht das Ganze ein. Und es sind wirklich die ausbleibenden Filmangebote, die hier eine Rolle gespielt haben. sicher auch verbunden so mit diesen sich verändernden Sehgewohnheiten des Publikums. Das neue Hollywood, die alten Helden, Papas Kino hat ausgedient, und Lex Barker verkörperte das natürlich vor allem aufgrund der Rollen, die er gespielt hat, nicht unbedingt aufgrund seines Alters. Er war jetzt noch nicht so alt, Ende 40, aber es hat irgendwie nicht mehr gepasst. Die Angebote blieben aus, im Übrigen nicht nur bei ihm. Es war eine Zeit, wo neue Gesichter lanciert wurden. Und er hat dann noch versucht, zum Beispiel in einer Edgar Allan Poe-Verfilmung hat er noch die Hauptrolle gespielt. Er hat in einer Komödie mit Shirley MacLaine eine kleine Rolle übernehmen können. Also es gab schon noch Filme, aber sie wurden viel seltener. Und es hat sich dann eher so aufs TV, das Fernsehen wurde immer wichtiger. Allerdings ist es ihm jetzt da auch nicht gelungen, eine lukrative Rolle zu ergattern. Er hat nie eine Hauptrolle in einer TV-Serie spielen können. Wenn er älter geworden wäre, wäre das vielleicht eine interessante neue Betätigung gewesen. Da wäre er sicher in Frage gekommen.
Also ja. Fernsehen hat er schon gemacht, vereinzelt zumindest, oder? In Amerika auch oder nur in Europa?
Nur in Amerika sogar. Ja, das waren dann nur noch amerikanische Serien. Also hat Europa verlassen. Also er hat zwar in Spanien noch das Haus gehabt, aber in Europa keinerlei Angebote mehr gekriegt nach Wenn du bei mir bist. Und hat dann Gastauftritte gehabt in verschiedenen amerikanischen TV-Serien.
Und ich habe herausgefunden, dass er mit seiner Frau, mit seiner letzten Frau, Tita Cervera, auch einen unglaublichen Scheidungskrieg ja auch gehabt hat, einen exzessiven, und mag das auch irgendwie ihn dementsprechend belastet haben. Gut, du bist da jetzt auch kein Arzt, aber was ist deine Einschätzung zumindest dazu?
Ja, meine, es ist ein bisschen die Frage, was nach Ursache und Wirkung. Ich vermute, dass die fehlende berufliche Perspektive einfach eine Belastung in seinem Leben war. Bezüglich seiner Beziehungsfähigkeit sind sicherlich sowieso kritische Fragen erlaubt im Angesicht von 5 Ehen und dem Umstand, dass die 5. in Scheidung begriffen war, als er starb.
Ja, unglaublich, ja. Ich habe mir da aufgeschrieben, dass er aufgrund seiner finanziellen Probleme Tennisschaukämpfe bestritten hat. Hast du dazu auch was herausgefunden?
Wie existenziell die finanziellen Probleme waren, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es haben verschiedene Promis, die ein bisschen in die Jahre gekommen waren, Anfang der 70er Jahre, sich in solchen Tennisschaukämpfen betätigt. Okay. Das war halt ein Feld, ein Betätigungsfeld, um eine gewisse beschränkte Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn man sie auf der Leinwand nicht mehr gekriegt hat.
Okay, alles klar. Naja, und dann kommen wir zu dem tragischen Todestag. Also seine letzte Arbeit vielleicht nur, um das nur mitzunehmen, war eine Folge der amerikanischen Mystery-Fernsehserie Night Gallery. Und die Episode, falls ihr es euch anschauen wollt, liebe Lex Barker-Fans, an den Empfangsgeräten, heißt The Waiting Room, aber das wisst ihr vielleicht eh. Und dann der Tod in Manhattan an der Kreuzung, ironischerweise Lexington Avenue, 61. Straße. Du warst schon dort, du hast es besucht, hast mir ein Foto sogar geschickt. Dort ist er an einem Herzinfarkt mit 54 gestorben.
Ja, genau, er war vorher noch einkaufen, auf dem Weg zu einem privaten Termin unterwegs, und dann hat er diesen Herzinfarkt erlitten, wenige Tage nach dem 54. Geburtstag. Ja, und die Legende besagt, dass er am Boden liegend von den Passanten nicht erkannt wurde und dann aufgrund einer Inschrift in seiner Uhr man dann herausgefunden hat, wer dieser Mann war. Da sieht man eben auch, wie doch sein Stern doch schon recht stark gesunken war. 1973.
Absolut. Ja, tragisches Ende von einem großen Helden, der wirklich durch seine Heldenrollen einfach vielleicht auch größer für uns in Erinnerung geblieben ist, als er sich selbst gefühlt hat. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen eine traurige Note, um sowas zu beschließen. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf unseren Helden, auf unseren Old Shatterern und unseren Tatern. Möchte mich recht herzlich beim Christoph bedanken und liebe Grüße nochmal in die Schweiz senden.
Und ja, von mir auch. Vielen auch. Dank für das sehr informative Gespräch. Du warst ein sehr, sehr netter Gesprächspartner.
Danke, ihr wart sehr nette dafür. Gastgeber. Grüße zurück aus Zürich.
Ja, leider leichtes Chaos, familientechnisch bedingt gewesen, aber ja, wie der Christian schon gesagt hat, wirst du spätestens in einigen Monaten bestens am eigenen Leibe erfahren.
Und genau, da kannst du in der wenigen Minuten, die du dann noch Zeit hast, kannst du den Podcast anhören und darüber schmunzeln.
Leider kann man da dann in Wahrheit, also im echten Leben, dann nicht die Spuren auf Mute schalten und das Ganze kaschieren. Also in diesem Sinne alles Gute für die nähere Zukunft als junger Vater, wenn man das vielleicht in der Öffentlichkeit da nur sagen darf. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Verwandten, die es noch nicht wissen, die jetzt aber natürlich unseren Podcast hören.
Sind alle informiert.
Alles klar. Ja, haben wir eigentlich nur irgendeine Kategorie? Nicht, oder? Sind wir relativ kategorielos. Ich kann natürlich noch gerne ein Wort der Woche beitragen. Und zwar das Wort der Woche.
Das war doch Edelmut, oder?
Edelmut. Sollen wir es bei Edelmut belassen? Dann werde ich da den Jingle davor spielen. Ich habe da jetzt jetzt schon eins vorbereitet, oder? Edelmut ist eh wunderschön. Das war organisch. Das ist als organische Teil entstanden.
Ja.
Na gut, dann verabschiede ich mich von Christoph so und von Christian mit der legendären Bananenfrage.
Und, ich hab schon gehofft, du vergisst sie. Ich hätte sie vergessen lassen.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Ich möchte gern zu fragen, lieber Christian, was findest du besser?
Mädchen mit Samt und Seide.
Oder Bananen?
Bananen.
Thank you.